Eine Studentin schreibt einen Brief an ihre Eltern. Liebe Mama, lieber Papa, ich habe euch so viel zu erzählen. Wegen des Feuers, das in der Folge der Studentenunruhen in meinem Wohnheim ausgebrochen war, erlitt ich einen zeitweiligen Lungenschaden und musste ins Krankenhaus. Dort verliebte ich mich in einen Pfleger. Wir sind inzwischen zusammengezogen. Ich brach das Studium ab, als ich merkte, dass ich schwanger war, und er wurde wegen Trunkenheit entlassen. Deshalb werden wir nach Alaska ziehen, wo wir vielleicht nach der Geburt des Babys heiraten werden. Eure euch liebende Tochter. PS: Nichts davon ist wirklich passiert, aber ich habe meine Chemieprüfung verhauen und wollte, dass ihr das in der richtigen Perspektive seht. Diese Studentin hat einen Sinn dafür entwickelt, was es bedeutet, eine Situation vorzubereiten. Und wir werden uns heute Gedanken darüber machen, wie Gott etwas vorbereitet. Das Wichtigste geschehen, nämlich dass sein Sohn auf der Erde sein öffentliches Wirken beginnt. Gott bereitet das vor und er schickt jemand voraus, der den Weg bereitet und der den Leuten sagt: Leute, ihr sollt den Weg vorbereiten für den, der kommt. Und das lese ich euch vor aus Matthäus 3. Wir werden das hier vorne sehen, aber Sie können das auch gerne in Ihrer Bibel aufschlagen. Matthäus 3, Vers 1. Damals trat der Täufer Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Diesen Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja angekündigt, der gesagt hat: In der Wüste ruft einer: Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergurt. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Die Leute aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der ganzen Jordan-Gegend kamen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen. Das waren so die Kirchenzugehörigen oder die Frommen der damaligen Zeit. Sie kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt euch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagte auch: Ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Also Worfschaufel, das ist das Gerät, das der Bauer damals in der Hand hatte, um Spreu und Weizen zu trennen. Er warf beides in die Luft und der Weizen fiel zu Boden und die Spreu wurde vom Wind mitgenommen. Er wird die Spreu vom Weizen scheiden und seinen Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Ich möchte mit Ihnen zusammen diesen Text anschauen und ich möchte zunächst einmal darauf schauen, wie dieser Weg bereitet wird. Wie dieser Weg vorbereitet wird für den, der kommt, der angekündigt wird. Und dann wollen wir intensiv auf den schauen, der da auf diesem Weg kommt. Auf den, der angekündigt wird. Und wir gehen dazu durch diesen Text durch. Wir fangen an mit diesem Wort, das aus Jesaja zitiert wird: Mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Dieses Bibelwort aus dem Alten Testament, das hat Johannes auch einmal selber so formuliert. Das hat er auf sich gemünzt. Und hier bezeugt es auch Matthäus. So ist der Mann zu verstehen, Johannes, der hier auftritt. Das ist sein Auftrag. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Und er sagt dazu, tut Buße oder ändert euer Leben, denn Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten. Und darum dieses, macht den Weg bereit, ebnet sozusagen die Berge ein, so dass der kommen soll, gut kommen kann. Wir merken, dass Gott Wert auf Vorbereitung legt, dass er Wert darauf legt, dass Jesus nicht überraschend kommt, sondern dass die Menschen vorbereitet sind. Ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, die Vorbereitungen nicht so sehr ernst zu nehmen. Dass wir sehr daran interessiert sind, was als letztes kommen soll. Das heißt, wir machen uns viele Gedanken vielleicht um die Ewigkeit, um dass Christus in uns wohnt. Und darüber vernachlässigen wir manchmal die Vorbereitung und das Vorletzte. Und wir lernen in diesem Text, dass Gott sehr wohl Wert darauf legt, den Weg vorzubereiten. Ich möchte dafür zwei Beispiele bringen. Das eine ist die Situation, die man manchmal in Krankenzimmern antrifft oder bei Leuten, die gerade einen Schicksalsschlag erlitten haben. Und da wundere ich mich manchmal drüber, dass Christen mir sagen, ja, das ist ganz eigenartig. Was ich von meinen Geschwistern erfahre, das ist manchmal weniger Trost, sondern dass sie mich mit Bibelworten erschlagen. Ich glaube, dass das eine Situation ist, in der wir die Vorbereitung und das Vorletzte, nämlich dass man einem Menschen Begleitung und praktische Hilfe und einfach ein tröstendes bei dem anderen Sein schenkt, bevor man ihn mit dem Letzten, nämlich mit dem Wort Gottes konfrontiert und es ihm sagt, wirklich etwas nimmt, was Gott diesem Menschen gönnen möchte. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Unterschätzt nicht den Wert der vorletzten Dinge, der vorbereitenden Dinge. Und vielleicht noch eine zweite Situation. Wenn wir mit Menschen reden, die dem Glauben sehr fern stehen, dann haben wir manchmal vielleicht dieses Bedürfnis und den Wunsch, ihnen alles auf einmal erklären zu können und ihnen sozusagen die ganze Wahrheit des Evangeliums mal schnell sagen zu können und merken, dass wir auf taube Ohren stoßen, weil wir das, was Gott hier macht, minder achten und nicht wert achten, dass Gott einen Weg mit einem Menschen geht und dass es wichtig ist, einem Menschen das auch das Vertrauen eines Menschen zu haben, bevor ich ihm das Evangelium sagen kann und bevor ich ihm den Weg, den ganzen Weg des Evangeliums und auch die ganze Schärfe eines Gerichtswortes sagen kann. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Wenn wir Johannes hier zuhören, dann betont er, dass der Retter nah ist. Er sagt, macht den Weg bereit, denn jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten. Er ist ganz nah. Er steht sozusagen schon vor der Tür. Ich glaube, dass wir als Menschen, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind, mit Freude erwarten können, dass Jesus wiederkommt. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, naja, das haben ja schon die ganzen Christen vorher auch geglaubt. Und Jesus ist ja so lange noch nicht gekommen, er kann ja in 100 Jahren kommen oder er kann in 1000 Jahren kommen. Das sollte man alles nicht so ernst nehmen. Und so richtig das ist, dass wir den Zeitpunkt des Kommens Jesu nicht wissen, wann Jesus zum zweiten Mal kommt. So deutlich ist auch, dass Jesus sagt, es wird uns überraschen. Also er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt plötzlich. Und deshalb ist es berechtigt zu sagen, er ist nah vor der Tür. Er ist da. Und wenn wir jetzt sozusagen auf das Ende des Jahres zusteuern, dann kann er morgen kommen. Er kann auch in 2008 kommen. ist ihnen das bewusst, dass Jesus wiederkommt und dass er in 2008 wiederkommen kann. Und dass er auch in 2009 wiederkommen kann, dass er nah vor der Tür steht. Alles ist bereit dafür, dass er wiederkommen kann. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. In diesem Fall, in dem Johannes aufgetreten ist, war ja die Situation so, dass er sagt, der, den ich ankündige, der steht schon mitten unter euch. Der ist sozusagen schon, der steht schon zwischen euch. Johannes hat vielleicht nicht geahnt, dass er das zu einem Zeitpunkt sagte, wo Jesus tatsächlich schon unter diesen Leuten stand, die dann getauft werden wollten. So nah war er, so wirklich war die Ankunft Jesu. Dann schauen wir uns an, was er den Frommen der damaligen Zeit sagt. Er richtet sich an Menschen, die wir vielleicht zu Unrecht manchmal sehr schnell aburteilen. Wir sagen die Pharisäer und Sadduzäer und wir denken dann sofort irgendwie an Leute, die einen Kaffee trinken und so tun, als sei es nur Kaffee und haben darunter noch Rum oder irgendeine Alkoholiker. Wir denken an Leute, die heimlich tun und die Heuchler sind. Aber das ist zu Jesu Zeiten nicht die ganze Wahrheit. Man muss schon sagen, die Pharisäer und Sadduzäer, das waren Leute, die waren durchaus fromm. Fromm auch in einem guten Sinne. Es waren Menschen, die gerne Gott gehorchen wollten. Und trotzdem redet Johannes sie derart scharf an. Und wir fragen uns, warum kann Johannes denn nicht ein bisschen netter mit ihnen sein? Denn immerhin kommen sie doch auch an den Jordan. Und ist das nicht schon viel, dass sie auch sagen, ja, wir möchten auch gern getauft werden? Das ist übrigens in dem Text nicht ganz deutlich, muss man dazu sagen. Es geht aus dem Text nicht ganz hervor, ob sie kommen, um die Taufe zu bestaunen, die da stattfindet, oder ob sie vielleicht selber getauft werden wollen. Aber ich setze hier mal voraus, dass es auch Menschen darunter sind, die in ehrlicher Absicht kommen, die vielleicht wirklich wissen wollen, was hier eigentlich vorgeht und was hier passiert. Warum redet Johannes so scharf mit ihnen? Warum sieht er nicht, dass sie doch wirklich im guten Bemühen kommen? Ich denke, dass er die Gefahr der religiösen Tat hier sieht, dass man etwas tut, weil das sich halt gehört. Das ganze Volk geht dahin und es macht sich gut, sich dort taufen zu lassen. Es macht sich gut, dort mitzustehen, wenn so ein frommer Mann auftritt und dann ist man dabei und man macht auch ein wenig mit. Und vielleicht ist das ja das i-Tüpfelchen zu dem, was die Pharisäer und Sadduzäer ohnehin schon vieles Gutes auch für Gott getan haben, so denken sie. Und Johannes sieht in ihrem Kommen und in dem, dass sie dort stehen, dass sie in ihrem Herzen selbstgerecht sind. Dass sie in ihrem Herzen denken, ich bin doch super. Und Gott kann mit mir so richtig zufrieden sein. Ich bin doch jemand, der ihm wirklich treu folgt. Und diese selbstgerechte Wurzel, die da drin steckt, die ist Johannes so zuwider, dass er sehr stark auf sie reagiert. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Der sagt, ihr bildet euch ein, dass ihr dem Gericht Gottes entgeht, weil ihr sozusagen zu den richtigen Leuten gehört. Ihr bildet euch ein, dass ihr dem Gericht Gottes entgeht, weil ihr eine FEG besucht oder hier Mitglieder seid, könnte man für heute sagen. Weil ihr zu einer Kirche gehört, weil ihr konfirmiert oder kommuniert seid. Und ihr denkt, damit ist doch eigentlich alles klar. Ich habe doch alles getan, was jetzt so wichtig ist im religiösen Bereich. Und darum gibt Johannes einen Hinweis und sagt, warum er denkt, dass man das sehen kann, wenn ein Mensch wirklich mit einer veränderten Gesinnung hier hinkommt an den Jordan. Und das sehen wir in dem nächsten Vers. Er sagt zu ihnen, zeigt durch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Oder in einer älteren Übersetzung heißt das, zeigt Früchte eurer Buße. Das heißt, Johannes sagt, wenn das euch ernst ist, wenn es euch ernst ist, Gott zu folgen, wenn es euch ernst ist, euch hier taufen zu lassen, dann wird das doch irgendwie zu sehen sein. Dann wird doch etwas hervorleuchten von dem, dann wird das doch Früchte zeigen, dass eure Gesinnung sich geändert hat. Und er spricht den Lebensstil, unseren Lebensstil an und sagt, wenn ein Mensch aufrichtig Jesus nachfolgt, oder man müsste an der Stelle zunächst mal sagen, aufrichtig Gott nachfolgt, dann wird sich dieses, dass er vor Gott kniet und dass er sagt, ja, du bist mein Schöpfer und ich beuge mich vor dir, dann wird das im Leben auch Früchte zeigen. Dann wird das im Leben sichtbar sein. Johannes verrät an dieser Stelle nicht, wie er sich diese Früchte vorstellt, an anderer Stelle sehr wohl. Da gibt es nämlich Leute, die reagieren darauf, so berichten uns die anderen Evangelisten, die also auch über die gleiche Situation berichten, die sagen, dass dann Leute darauf anspringen und sagen, Johannes, was meinst du denn damit? Was sollen wir denn tun? Und da sind Leute dabei, die gehören zur Bundeswehr, Soldaten. Und dann sagen sie ja, Johannes, was meinst du denn damit, mit diesen Früchten der Buße? Was sollen wir denn tun? Und dann sagt er, tut kein Unrecht und lasst euch begnügen mit dem, was ihr an Sold habt. Seid dankbar für das, was ihr an Gehalt bekommt. Dankbarkeit. Da fragen ihn Zöllner, Zolleinnehmer, also Finanzbeamte, könnte man heute sagen, fragen ihn, was sollen wir denn tun? Und dann sagt er, bei euch sehen Früchte der Buße so aus, dass ihr gerecht handelt und dass ihr nicht mehr verlangt, als euch zusteht. Also ein Wort gegen die Habgier. Eine zufrieden zu sein, genügsam zu sein, sich zu bescheiden mit dem, was man hat, ist an dieser Stelle gefragt. Und da gibt es noch andere Leute, die ebenfalls fragen, was sollen wir denn tun? Und dann sagt er, wenn jemand von euch zwei Mäntel hat, dann soll er einen davon abgeben an jemand, der keinen hat. Wenn ihr genügend zu essen habt, dann gebt Menschen, die nichts zu essen haben. An unserem Lebensstil zeigt sich, ob uns die Beugung vor Gott wirklich etwas bedeutet, ob sie uns wichtig ist. Und Sie haben das gemerkt, ja, es sind alles dreist, eigentlich Sachen, die haben mit dem Materiellen zu tun. Also es ist nicht so zu verstehen, dass man Gott mit Geld gnädig stimmen kann oder ähnliches. Aber andersherum, eine veränderte Gesinnung wird sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen. Wird sich darin bemerkbar machen, ob ich Armen abgebe, ob ich mich für Gerechtigkeit einsetze, auch mit meinem Geld. Auch an diesen Stellen zeigt sich, ob jemand sich vor Gott beugt. Wir haben jetzt über die Wegbereitung gesprochen. Jetzt schauen wir uns an, wer da kommt. Und mich beeindruckt das immer, wie Johannes das sagt. Wir müssen uns vorstellen, ja, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Und er sagt das ja ganz pointiert. Er sagt also, ich habe letztlich noch nicht mal das Recht, wenn man uns von der Stellung her vergleicht, ihm die Schuhe auszuziehen, ihm die Sandalen aufzumachen. Das steht mir eigentlich noch nicht mal zu. Und das sagt er als jemand, der ja eine Menge Zulauf hat, der sich darauf was einbilden könnte, dass die Leute aus ganz Jerusalem da kommen, dass sie den Weg auf sich nehmen, um ihn zu sehen und zu hören und zu schauen, was er da eigentlich tut am Jordan. Und er sagte, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Ich taufe euch zur Buße, zur Vorbereitung, zum Knien vor Gott, der aber nach mir kommt. Der ist eigentlich bedeutsam. Ich habe gestern von einem Evangelisten gelesen, der, als er schon ein alter Mann war, über 80, da hat er noch viele Einladungen so bekommen in alle möglichen Städte oder auch außerhalb des eigenen Landes zu reisen, um da, und sollte zu irgendwelchen evangelistischen Diensten, Predigtdiensten eingeladen werden. Und er sah diese Schreiben und es wird berichtet, dass er in Tränen ausbrach und dass er ganz verzweifelt sagte, die Leute sehen nur mich. Die Menschen sehen mich. Sie sehen nicht Christus, der das getan hat, was ich tun konnte, wenn ich gepredigt habe. Sie sehen mich und sie wollen mich da haben. Aber sie sehen nicht Christus hinter mir. Deshalb beeindruckt mich das so stark, wie Johannes auch hier, der hatte ja selber Nachfolger, er hatte selber Leute, die ihm nahestanden und die ihn für wichtig hielten. Und er weist auf Jesus hin und sagt, nach mir kommt der, der mächtiger ist als ich. Und meine Taufe, die Taufe der Buße zum Knien vor Gott, das ist nur ein kleiner Start, ein kleiner Beginn. Und dann sagt er über Jesus, wie er taufen wird. Er sagt, der, der kommt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Ich habe mich gefragt, was konnten sich denn die Hörer darunter vorstellen? Was haben sie denn gedacht, als sie das hörten? Konnten sie sich was darunter vorstellen, was das bedeutet, mit dem Heiligen Geist zu taufen, mit dem Feuer des Gerichts? Was sollte das denn bedeuten? Die Hörer verstanden auf jeden Fall, dass sowas im Alten Testament auch schon vorhergesagt wurde. In Joel 3 zum Beispiel, Joel 3, Vers 1, wird das von Gott gesagt, dass er seinen Geist ausgießen wird über alle Menschen. Und dann kommt der Tag des Gerichts. Er wird seinen Geist ausgießen über alle Menschen und dann kommt der Tag des Gerichts. Das kannten sie aus dem Propheten Joel. Und sie kannten auch von dem Propheten Hesekiel, dass er gesagt hatte, dass Gott sagt, ich will den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will sie mit meinem Geist füllen. Und genau das spricht Johannes hier an in Bezug auf Jesus und sagt, der, der kommt, der wird euch mit Heiligen Geist taufen und mit dem Feuer des Gerichts. Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Wenn wir diese alttestamentlichen Stellen dazu nehmen, dann verstehen wir, was hier gemeint ist. Hier geht die große Verheißung Gottes in Erfüllung, dass Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, da werde ich in Menschen Wohnung machen. Da werde ich durch meinen Heiligen Geist in Menschen wohnen. Da wird, anders ausgedrückt, Christus, Gott selbst, in dem Menschen wohnen und bei ihm zu Hause sein, in seinem Herzen wohnen. Das ist hier gemeint. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er wird in euch wohnen. Das ist das Geschenk, mit dem Jesus kommt. Seine Taufe des Heiligen Geistes bedeutet, dass ein Mensch tatsächlich von Neuem geboren ist. Und dass der Heilige Geist, dass Gott selbst im Menschen Wohnung nimmt und bei ihm zu Hause ist. Und man nun nicht mehr sich selbst lebt, sondern Gott lebt. Und dann kommt diese Wendung direkt dahinter her und er wird euch mit dem Feuer des Gerichts taufen. Ich musste an einen Menschen denken, von dem ich hörte, dass er in einem Waldbrand überlebt hat. Er hat sich rechtzeitig zu einem kleinen Flusslauf gerettet und hat er sich soweit es ging, so dass er noch atmen konnte, ins Wasser hineingelegt. Und dadurch sind die Flammen hinweggegangen über dieses Wasser und er wurde von diesem Feuer verschont. So verstehe ich diese Taufe mit dem Feuer des Gerichts. Die Taufe mit dem Feuer des Gerichts. Es zeigt einmal, mit dem Kommen Jesu ist schon sozusagen vorweggenommen, dass Gott einmal richten wird über alle Menschen. Und an dieser Stelle, schon wenn Jesus auftritt, werden sich die Geister scheiden, Spreu und Weizen, Menschen, die ihn ernst nehmen und sein Angebot annehmen und Menschen, die das nicht annehmen. Und die, die sein Angebot annehmen, die also mit Heiligem Geist getauft werden, über die zieht das Feuer des Gerichts hinweg. Und stellt euch das ruhig so vor, dass ihr in der Taufe, wer seine Taufe erlebt hat, kann an die denken sozusagen. Wir taufen ja, indem wir einen Menschen ganz unter Wasser lassen sozusagen, für einen kurzen Moment. Und im Neuen Testament wird das als gestorben, als Begräbnis verstanden. Hier stirbt ein Mensch seinem alten Leben und lebt ab jetzt mit einer neuen Identität, nämlich mit Jesus Christus in seinem Herzen. Und deshalb geht das Feuer des Gerichts über dieses Taufbecken hinweg. Und das Gericht ist vollzogen an diesem Menschen, aber es kann ihn nicht mehr packen, er lebt ja gar nicht mehr. Das ist die Bedeutung, wenn sich ein Mensch taufen lässt. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und dem Feuer des Gerichts taufen. Und insoweit scheidet sich an Jesus Spreu vom Weizen. Er wird die Spreu vom Weizen scheiden. Mit Jesus beginnt das, dass Menschen sich auf Jesus Christus einlassen und dass sie dann sozusagen Weizen sind, an Gewicht zunehmen, weil Jesus Christus ihrem Leben Gewicht und Wert gibt. Und dass allein dadurch, dass Jesus in diese Welt kommt und dass er Menschen in seine Nachfolge ruft, Spreu vom Weizen trennt. Auch in diesem Sinne, er wird euch mit dem Heiligen Geist und dem Feuer des Gerichts taufen. Amen.